Breitband Topic.
Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Computer haben, dann fragen Sie sicherlich einen Bekannten, der sich damit auskennt. Im besten Fall löst er oder sie dann sogar Ihr Problem. Und so ähnlich läuft das auch im großen Stil bei Regierungen und Unternehmen. Aber bei Freundschaftsdiensten bleibt es da natürlich nicht, sondern da geht es auch um Geld. Und die, die gefragt werden und die sehr gefragt sind, sind die Hacker. Aber wie soll man sich als so ein IT-Sicherheitsexperte verhalten, wenn plötzlich Rüstungskonzerne oder Geheimdienste an die Tür klopfen? Über unterschiedliche Hacker-Mentalitäten und den Umgang mit unmoralischen Angeboten reden wir gleich. Zuerst aber Matthias Finger über Helden und Hacker im Dienste von Diensten.
Der gemeine Hacker hat eine Metamorphose vollzogen. Aus dem subversiven Element mit teils krimineller Energie wurde schwupps der gut bezahlte Sicherheitsberater. Sie finden Softwarefehler gegen ordentliche Bezahlung, versteht sich. Und sie durchbrechen digitale Mauern bei Großkonzernen oder arabischen Prinzen. Der selbsternannte professionelle Hacker Götz Schartner firmiert auch als Penetrationstester.
Und das ist letztendlich das, was Hacker machen: Schutzfunktionen umgehen, mehr nicht.
Die deutsche Hackeria wirkt moralisch. Open-Source-Aktivist Harald Welte lässt seine Ratschläge einer Chipfirma aus Taiwan angedeihen. Der Sprecher des Chaos Computer Clubs, Frank Rieger, entwickelt abhörsichere Handys. Stückpreis 2.500 Euro aufwärts. Softwareentwickler und Blogger Felix von Leitner, alias Fefe, steht gelegentlich im Dienst von Springer, Siemens, Vodafone und ätzt gegen amerikanische Hacker. Jeder zweite Hacker dort werde von Geheimdiensten finanziert. Die dunkle Seite der Macht brauche Söldner für den digitalen Krieg. IT-Sicherheitsberater Christian Horchert.
Es ist ja nicht so, dass die Leute eingestellt werden und man sagt, hier überwacht jetzt mal die Leute. Es ist so, es sind technische Probleme, die zu lösen sind, die sehr spannend sind. Es ist eben auch Hacken erstmal.
Im Juli sucht NSA-Chef Keith Alexander offen Personal auf einer Hacker-Konferenz.
Der Grund, warum ich hier bin, ist euch aufzufordern, unsere Arbeit noch besser zu machen. Und wenn ihr mit unserer Arbeit nicht zufrieden seid, dann solltet ihr doppelt so hart arbeiten, um uns zu helfen.
Lies die Verfassung, ruft ein Zuschauer in den Raum. Es regt sich Widerstand gegen die permanente Überwachung, über Hintertürchen in der Software beispielsweise. Wurde selbst Linus Torvalds, Vater des quelloffenen Betriebssystems Linux, je von Behörden um eine solche Schnittstelle gebeten?
Have any of you been approached by the US for a back door?
No.
Nein, sagt Torvalds lachend und nickt dabei heftig mit dem Kopf. Er darf darüber nicht reden. Andere schämen sich regelrecht für die amerikanische Regierung, wie der Netzaktivist und Hackerstar Jacob Applebaum. Mittlerweile lebt er in Berlin, in einer Art Exil.
And as an American, I would like to apologize on behalf of my asshole government and my shitty president.
Die Hacker können es wahrscheinlich selber kaum glauben. Sie sind Könige geworden. Durch die komplette Digitalisierung all unserer Lebensbereiche. Mit ihrer Macht müssen sie jetzt verantwortlich hantieren.
Matthias Finger über den schmalen Grat zwischen Hacker-Helden und Handlanger der Überwachung. Vor der Sendung sprach ich mit Dirk Engling vom Chaos Computer Club und selber Softwareentwickler. Im Berliner Hauptquartier des CCC habe ich ihn zuerst gefragt, ob denn die versuchte Einflussnahme durch Geheimdienste eine übliche Praxis ist. Denn eben im Beitrag konnten wir ja kurz den Linux-Erfinder Linus Torvalds hören, wie er bei einer Konferenz diese Einflussnahme unter Gelächter kopfnickend verneinte.
Na, ich denke, das ist an der Stelle schon ein kleiner Hacker-Scherz gewesen, der mit den aktuellen Prism-Enthüllungen gespielt hat. Aber es gibt auch dokumentierte Beispiele, wie die NSA in den Vereinigten Staaten, als es unter anderem darum ging, den GSM-Standard, der unsere Mobiltelefonate schützt, zu entwerfen, dann auch sehr robust alle nicht-amerikanischen Entwickler aus dem Raum gebeten hat, weil sie meinten, es geht da um sicherheitsrelevante und staatssicherheitsrelevante Themen und dann mit den paar überbleibenden Motorola-Entwicklern dann zusammen denen geholfen hat, den Standard zu entwickeln und deswegen auch die Schwächen da drin sind, die man da dann vor ein paar Jahren gefunden hat. Also es gibt schon sehr aktiven und sehr sichtbaren Druck auch der Geheimdienste, Kryptographie für die Massen nicht zu gut werden zu lassen.
Man hört immer wieder, dass in USA sehr viele Hacker mit der Regierung zusammenarbeiten. Wie sieht das vielleicht erstmal im Vergleich zu Deutschland aus, in den USA konkret?
Neben dem, was ich informell auf Konferenzen so erfahren habe und so sehe, wer für welche Institution arbeitet, ist auch die NSA selber ziemlich stolz darauf, größter Arbeitgeber von absolvierten Mathematikern zu sein. Das heißt, 80% derer, die in den USA als Absolventen von der Hochschule gehen, werden von der NSA im Moment beschäftigt. Und ich denke, das ist schon ein Indiz dafür, wie dort die Verquickungen der Sicherheitsforscherszene mit der Regierung sind.
In Deutschland ist es aber wahrscheinlich nicht so, nehme ich an.
Ja, die Situation in Deutschland ist aus mehreren Gründen anders. Einer der wichtigeren Punkte ist natürlich der Chaos Computer Club, der seit 30 Jahren auch für viel Transparenz sorgt und hier eine Reflexion angesetzt hat, auch an deren Ende stand, dass man mit staatlichen Institutionen, die damit nicht verantwortlich umgeht, nicht gerne zusammenarbeitet, während in den Vereinigten Staaten eher ein Patriotismus auch unter Teilen der Hackerkultur zu sehen ist, der dann dazu führt, dass in den USA oder auch in China oder in Russland, wo Patriotismus ähnlich hochgehalten wird, es nichts Ehrenrühriges ist, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Auch ist in Deutschland die Dienste, die einem dort potenziell Arbeit anbieten können, unterfinanziert. Das heißt, während in den Vereinigten Staaten die NSA über diverse Firmen oder durch direkte Grants es schafft, viel Geld in den Kreislauf zu drücken und die besten Leute mit viel Geld zu ködern, ist es in Deutschland eher so, dass die entsprechenden Behörden doch sehr wenig Budget haben, sodass es sich dann auch finanziell nicht lohnt, bei denen anzufangen.
Ist das eine reine Geldfrage oder ist das vielleicht auch eine Mentalitätsfrage zwischen der deutschen Szene und der US-amerikanischen Szene? Also auch die Entscheidung, um überhaupt für solche Organisationen arbeiten zu wollen.
Ich denke, das ist streckenweise eine Geldfrage. Für das BSI selber zu arbeiten, finde ich nicht ehrenrührig. Sie haben sich in der letzten Zeit durch auch präzise Analysen und durch politische Unabhängigkeit hervorgetan. Auf der anderen Seite gibt es dann nur wenig andere potenzielle Arbeitgeber wie die Kriminalämter, die zum Beispiel gerade händeringend nach Personal suchen, was ihnen den Staatstrojaner implementiert. Und da sehe ich, dass diese Stellenausschreibungen seit jetzt einem Jahr unbesetzt sind, was doch ziemlich deutliche Sprache dafür spricht, dass in der deutschen Hackerszene man nicht bereit ist, mit den Kriminalämtern hinten zusammenzuarbeiten.
Was sind denn so Tugenden, auch wenn es vielleicht nicht der beste Begriff ist, die die Hackerszene international vereinen, wo alle Leute dahinter stehen?
Ich denke, die einigenden Werte sind eine grundsätzliche Neugier, rauszufinden, wie Dinge funktionieren, wie Systeme funktionieren. In letzter Zeit wird der Hacker-Begriff ja auch immer weiter gefasst. Immer mehr Menschen, die ja so ähnlich wie MacGyver rausfinden wollen, wie man bestimmte Dinge, die eigentlich für was ganz anderes gedacht sind, umfunktionieren, umwidmen kann, gibt es dann in diversen Bereichen. Und schon wer seinen Teekocher benutzt, um sich ein Würstchen heiß zu machen, ist dann schon in dem weitesten Sinne ein Hacker. Also dieses kreative, laterale Denken, dieses Umwidmen von Dingen, die man im täglichen Leben finden, ist der einigende Moment.
Wenn Unternehmen mit sehr viel Geld, die vielleicht nicht die besten Absichten haben, auf Hacker zukommen, wie läuft da sozusagen der Rekrutierungsprozess ab?
Der Rekrutierungsprozess ist eigentlich mehrstufig. Am Anfang versucht man mit den Werten der Hacker zu spielen, um zu schauen, wie man seinen Stolz ausnutzen kann, an bestimmten kniffligen Problemen zu arbeiten. Man erzählt natürlich nicht von Anfang an, was man dann da mit den Projekten vorhat am Ende. Oder vielleicht weiß das so eine Firma, die da gerade noch im Aufbau begriffen ist, noch gar nicht, wo sie hin möchte. Und ich denke, dass Rekrutierung, während die Firma noch im Aufbau ist, ganz anders ist, als wenn man schon mal seinen Weg gefunden hat, dann geht man auch, schnappt sich gerade die jüngeren Hacker, vielleicht die, die noch an den Universitäten sind, und versucht sie mit tollen Arbeitsbedingungen, passenden Arbeitszeiten, natürlich Geld zu ködern und dann mit cleveren Cover-Stories zu versuchen, zu verhindern, dass der neue Rekrut rausfindet, was genau dort passiert.
Gibt es da innerhalb der Szene oder vielleicht auch innerhalb des Clubs Kriterien, die eine Auswahl ermöglichen? Es gibt Unternehmen und Leute, mit denen man zusammenarbeitet, und es gibt Unternehmen, mit denen man nicht zusammenarbeitet?
Na, es gibt so ein paar ungeschriebene Gesetze. Die Hackerethik sagt sehr klar, dass man nicht in den Daten anderer Leute müllen soll. Und ich glaube, davon abgeleitet ist auch, dass Firmen, die aktiv Werkzeuge zum Ausspionieren und sich Festsetzen auf fremder Leute Rechner anbieten, wie jetzt mit Gamma und Digitask zum Beispiel gesehen, dass man einfach mit denen nicht zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, so im Club-Konsens. Aber diese Firmen dann so zu kategorisieren, um rauszufinden, wann die Sicherheitsforschung umkippt und aus reinen Verteidigungsmaßnahmen gegen Angriffe anderer, dann Angriffswerkzeuge, die man selber herstellt, dort diese feine Linie zu bemerken, wann die übertreten wird, ist schon ein ziemlich harter Prozess.
Wie kommt man da wieder raus? Wie kann man einen Ausstieg gestalten?
Na, als allererstes muss man sich bewusst werden, was man da tut, und man muss mit sich selber versuchen, ins Reine zu kommen. Das ist etwas, was man niemandem abnehmen kann. Danach greifen aber alle Mechanismen, die in solchen Situationen immer greifen. Man denkt darüber nach, dass man seine Familie ernähren muss. Man denkt darüber nach, ob man danach noch einen anderen Job bekommt, wenn man sich wahrgenommen illoyal verhalten hat gegenüber dem Arbeitgeber. Und da braucht es dann in der Szene nochmal Bestätigung, dass es irgendwie der richtige Schritt gewesen ist.
Vielen Dank für das Gespräch, Dirk Engling. Das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Dirk Engling alias Erdgeist, Hacker und Sprecher des Chaos Computer Clubs war das. Der Chaos Computer Club hat in dem Zusammenhang eine spannende Geschichte veröffentlicht, in der erzählt wird, wie ein Hacker dazu kam, für eine Firma zu arbeiten, die Überwachungstechnologie herstellt, und dann aber wieder ausstieg, als er realisierte, wer sein Auftraggeber wirklich ist. Ein Partner nämlich, der gegen die eigenen Grundsätze verstößt. Aus Angst vor juristischen Konsequenzen will der Hacker anonym bleiben, und deshalb haben wir seine Stimme nachsprechen lassen. Unser Kollege Markus Richter hat ihn getroffen.
Simon ist Hacker. Das immer noch transportierte Bild vom Klischee-Hacker ist ja der verwahrloste junge Mann, aber das ist anscheinend völlig überholt. Vor mir sitzt ein gut situierter erwachsener Mann zwischen 30 und 40, der genauso gut in einer öffentlichen Behörde, einer Werbeagentur oder einem Elektronikmarkt arbeiten könnte. Jemand, der mitten im Leben steht und der von sich sagt:
Also ich bin Hacker, jemand, der fürs Hacken bezahlt wird und das Ganze vor allem aus Neugier und aus Spieltrieb tut und ja, das Hobby zum Beruf gemacht hat.
Ein Traumjob. Hacker ist man, Hacker kann man nicht studieren, und entsprechend wild ist Simons Lebenslauf. Berufsausbildung, kein Abitur, Arbeit als Systemadministrator, dann doch noch irgendwie so ein bisschen Informatikstudium.
Und im Zuge dessen bin ich dann irgendwann auch in der IT-Security-Branche gelandet und wurde dann tatsächlich auch für meine Neugier und meinen Spieltrieb bezahlt.
Nach ersten Jobs lernt Simon über seinen Freund Bernd eine Firma kennen, die anscheinend sehr gut in so ein Hackerleben reinpasst, DreamLab in der Schweiz.
Die haben einmal im Jahr eine coole Hackerparty gemacht, die nett war und auch gesponsert wurde, haben viele Open-Source-Projekte unterstützt, haben sich so an offenen Standards zur IT-Security beteiligt und hatten halt einfach ein cooles Team.
Simon begann für DreamLab zu arbeiten. Irgendwann ergab sich dann ein gemeinsames Projekt mit der damals noch unbekannten Firma Gamma.
Also einfach eine Nachfrage, dass sich Gamma an die Firma DreamLab wandte und dann sagte, wir wollen hier mal sowas wie eine Machbarkeitsanalyse für so eine Angriffstechnik eben haben. Und könnt ihr da nicht was machen?
Dabei ging es um eine Sicherheitslücke in FireWire. Das ist eine mittlerweile etwas aus der Mode gekommene Schnittstelle. Sie galt als Konkurrenz zum USB-Standard und wurde vor allem für den Betrieb von Festplatten und Soundkarten benutzt. Dafür existierte eine Lücke, die es erlaubte, einen beliebigen Rechner zu übernehmen, und das einfach, indem man ein entsprechend präpariertes Gerät an diese Schnittstelle anschließt. Es war bekannt, dass diese Sicherheitslücke für Windows XP funktionierte, doch Gamma wollte mehr.
Es fing alles ganz harmlos an. Da gab es hier ein Feature, und Monate später wurde noch ein weiteres Feature requested, und dann wurde halt aus diesem Proof of Concept, also dieser Machbarkeitsanalyse, am Ende ein fertiges Werkzeug zusammengebaut, was ich im Grunde genommen später dann halt als Waffe einsetzen ließ, um eben Rechner aufzumachen, dort Daten, was weiß ich, auszuspionieren oder eben Trojaner zu installieren.
Die daraus resultierenden Konsequenzen waren Simon aber lange nicht klar. Die technische Herausforderung war so spannend, dass die moralischen und ethischen Fragen viel zu weit wegrückten.
Und ich war halt naiv genug zu glauben, dass es in der Schweiz entspannter ist als in Deutschland oder zum Beispiel auch anderswo. Aber Gekippt ist das halt einfach viel zu spät, weil man kriegt die Informationen ja nicht Klartext auf den Tisch gelegt mit einem Paket, sondern es kommt halt so peu à peu und diese Grauzone. Also diese, man zieht sich ja noch ethisch-moralisch dann irgendwo so eine rote Linie und die war in diesem Fall halt einfach, ja, war unglaublich breit.
Die rote Linie wäre wohl schmaler gewesen, wenn Simon schon damals mehr über Gamma gewusst hätte. Die Firma steht mittlerweile unter dringendem Verdacht, Überwachungssoftware auch an autoritäre Regimes zu verkaufen. Das war damals noch unbekannt und deswegen schwierig einzuschätzen. In der Branche ist außerdem eine gewisse Selbsttäuschung verbreitet, glaubt Simon.
Die Leute, die sowas machen, die legen sich ja immer eine passende Argumentation im Kopf ja auch zurecht. Also dass das, was die da gerade tun, auch irgendwie in Ordnung ist und vertretbar und so weiter. Also die Leute denken ja nicht, boah, ich bin böse und will jetzt die Leute in die Pfanne hauen, sondern die denken, dass was auch immer sie da machen, dass das irgendwie Hand und Fuß hat und ja, und auch den Menschen hilft.
Simon hatte zwar eine klarere moralische Vorstellung, aber auch bei ihm dauerte es eine Weile, bis er sich dann doch zu einer Entscheidung durchrang.
Je länger man mit dieser Entscheidung wartet, desto schwieriger wird es dann, die Entscheidung oder auch den Schlussstrich zu ziehen. Und man sagt sich dann vielleicht auch, ich mache das jetzt noch einen Monat, kassiere noch mal Geld und dann gucke ich mal, ob ich genügend Projekte habe, um dann irgendwie auszusteigen. Aber also es gibt halt ein Leben nach dieser Branche und da sollte man dann auch den Mut haben, einfach ja, konsequent einen Schlussstrich zu ziehen.
Bereut hat er den Ausstieg bis heute nicht und empfiehlt auch jedem, der in einer ähnlichen Lage ist, dasselbe zu tun.
Jemand, der tatsächlich in der Lage ist, für so eine Firma zu arbeiten, der sollte sich keine Sorgen darüber machen, auf dem Markt Probleme zu haben, weil das sind die Leute, die der normale zivile Markt auch sucht.
Ziviler Markt bedeutet, im Auftrag einer Firma in deren eigene Produkte, Programme oder Server einzubrechen, um so Sicherheitslücken aufzuspüren. Geld gibt es also trotzdem genug zu verdienen, glaubt Simon, und will auch weiterhin in seinem Traumjob arbeiten.
Aber ich höre deswegen nicht auf, meinem Hobby oder meiner Arbeit nachzugehen, nur weil ich Angst habe, das kann von den falschen Leuten für böse Sachen missbraucht werden. Die meisten Sachen können halt einfach für ja, negative Sachen verwendet werden, aber das ist im analogen Leben genauso wie im digitalen.
Die Geschichte eines ausgestiegenen Hackers, nacherzählt von Markus Richter. Der Hacker wollte, wie schon erwähnt, anonym bleiben und wir haben deshalb sowohl den Namen als auch die originalen Töne durch einen Schauspieler nachsprechen lassen. Den Link zu einer ausführlichen Version dieser Geschichte finden Sie übrigens bei uns im Netz auf breitband.deradio.de.